Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Er ist kein Theologe und dennoch oder gerade deshalb wird genau hingehört und genau gelesen, wenn er sich zu Religions- oder Kirchenfragen äußert. Hans Joas ist Soziologe und Sozialphilosoph. In seinem umfangreichen Werk spielt Religion eine wichtige Rolle. Hans Joas ist Jahrgang 1948, war Professor unter anderem in Berlin oder Freiburg, in New York oder Chicago. Dreimal war er bisher Gast in dieser Sendung. Heute nehmen wir sein jüngstes Buch, das im Frühjahr erschienen ist, zum Anlass, um uns erneut zu sprechen. Der Titel: Warum Kirche? Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft? Wir zeichnen dieses Gespräch auf, beziehungsweise haben es Ende vergangener Woche aufgezeichnet in unserem Berliner Funkhaus, wo wir uns gegenüber sitzen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Joas. Guten Morgen.
Aber gerne. Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Joas, je nachdem, wie ich den Titel Ihres Buches betone, hat er eine andere Stoßrichtung. Warum Kirche? Es mag sich dann anhören, als sei es klar, dass es Kirche braucht. Oder es mag sich skeptisch anhören. Warum Kirche? Wozu das Ganze? Ich bin sicher, Sie wollten es so, dass der Titel so schillert, um die zugrunde liegende Frage mal direkt abzuklären. Welche Frage meinen Sie, wenn Sie fragen, warum Kirche?
Also ich habe die Formulierung sehr bewusst gewählt in Opposition zu der Formulierung, wozu Kirche? Weil diese Frage wird mir auch immer wieder gestellt. Und die klingt für mich danach, also warum brauchen wir diese Institution überhaupt? Es sei denn, wir bräuchten sie, weil sie bestimmte Funktionen erfüllt oder bestimmte Zwecke. Und das will ich nicht. Ich will den Glauben nicht instrumentalisieren, wie man sagt, also als Mittel für einen Zweck betrachten und auch nicht die Kirche, sondern ich wollte stattdessen fragen, warum gibt es eigentlich, und schon über einen extrem langen Zeitraum, diese Institution, was sind die Motive und die Konstellationen, die ursprünglich zu ihrer Entstehung geführt haben?
Als Soziologe staunen Sie, dass es die Kirche oder die Kirchen überhaupt gibt. Das Staunen geht bei Ihnen sogar fast bis hin zum Ergriffensein, dass es dieses Phänomen gibt. Man könnte ja auch sagen, eigentlich ist es extrem unwahrscheinlich, dass eine Institution so lange hält. Warum hat sie so lange gehalten?
Also, ich nehme zunächst einmal auf, dieses Moment des Staunens. Das ist mir tatsächlich wichtig, als Person, aber auch als Fachmann, wenn man das so ausdrücken darf, also als Sozialwissenschaftler, weil ich finde, dass auch diejenigen Soziologen und Soziologinnen, die nicht persönlich ergriffen sind in irgendeiner Weise von dem Phänomen Kirche, zugeben müssen, dass dies eine staunenswerte Tatsache ist. Also staunenswert mindestens in zwei Hinsichten, nämlich nicht alle Religionen haben Kirche hervorgebracht, also warum dann das Christentum? Und wie kann es sein, dass ein und dieselbe Institution mit den verschiedensten epochalen Brüchen und Spaltungen in ihrer Geschichte, aber gleichwohl über eine Kontinuität verfügt, die eigentlich die Kontinuität aller anderen Institutionen und ganz sicher der politischen Institutionen, also der Staaten etwa, weit überschreitet. Das finde ich ich würde gar nicht sofort in einem Atemzug die Antwort geben wollen, sondern ich würde gerne haben, dass diese Frage eindringt, also dass dieses Staunensmoment sich gewissermaßen verbreitet und dann vielleicht andere Antworten gegeben werden als meine, aber in den Debatten über Kirche und Kirchenreform nicht verloren geht. Dieses Aufregende, das in der puren Tatsache der Existenz dieser Institution doch eigentlich steckt.
Was spräche denn aus soziologischer Sicht für die Nicht-Existenz der Kirche?
Ich würde die Nicht-Existenz für eine Gefahr halten.
Ja, wobei Sie die ja für unwahrscheinlich halten.
Ich halte sie für unwahrscheinlich, aber jetzt kann ich das, glaube ich, nur sinnvoll aufnehmen. Also wenn ich an den Grundgedanken des ganzen Buches appelliere, ich sage nämlich, es ist so, nicht alle Religionen bedürfen der Institution Kirche. Was zur Institution Kirche führt, ist eine spezifische Qualität des Christentums, die es allerdings dann schon auch mit anderen, bestimmten anderen Religionen teilt, die auch für diesen bestimmten Aspekt andere institutionelle Lösungen gefunden haben. Für mich ist ganz wichtig der Unterschied zwischen den Religionen, die sich ohne weiteres organisieren können, in den schon vorhandenen Institutionen, etwa der Verwandtschaft, also der Familie, der Sippennetzwerke oder des Staates, was immer jetzt Staat in verschiedenen Epochen genau bedeutet. Denken wir an die Religion des antiken Römischen Reiches, deren Hauptformen eben in Familien- und Ahnenkult oder dann in der Kaiserzeit, meinetwegen im Kaiserkult, liegen. Da bedarf es keiner separaten Organisation. Was ich jetzt am Christentum betone, ist etwas, was man mit einem aus der Philosophie kommenden Ausdruck den moralischen Universalismus nennen kann, nämlich eine moralische Orientierung, die über das Wohl aller einzelnen partikularen Gemeinwesen hinausreicht. Ich darf mich als Christ nicht nur fragen, ist das, was ich mich zu tun anschicke, gut für meine Familie, für meine Verwandtschaft, für mein Volk, für das Staatswesen, in dem ich lebe. Noch nicht einmal nur fragen, gut, für die anderen Angehörigen der eigenen Religionsgemeinschaft, sondern für alle Menschen. Und heute dramatisieren wir bei diesem Aspekt für alle Menschen noch stärker, als es in der Vergangenheit oft der Fall war, auch für alle Menschen der Zukunft, also die noch nicht einmal geborenen Menschen. Diese Dramatisierung kommt durch das verstärkte ökologische Bewusstsein, also wie hinterlassen wir die Welt unseren Nachkommen? Und die zentrale These des Buches lautet, eine solche Religion kann sich eben nicht einfach in den Organisationsformen, die schon gegeben sind, unterbringen, sondern braucht etwas, was darüber hinausgeht und was diejenigen, die von dieser Botschaft ergriffen sind, verbindet mit den Menschen, die in anderen Staatswesen zum Beispiel leben, aber ebenfalls von dieser Botschaft ergriffen sind. Kirche ist ein Versuch gewesen, sozusagen, also jetzt, wenn man die Entstehungsgeschichte betrachtet, dieses Organisationsproblem zu lösen.
Quasi den Universalismus auf Dauer zu stellen.
So ist es, auf Dauer zu stellen. Und das heißt jetzt, sich zusammenzuschließen, um zum Beispiel die Botschaft, die einen da ergriffen hat, und das ist eine Botschaft, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, menschheitsgeschichtlich, auch heute nicht, um die zum Beispiel an die eigenen Kinder weiterzugeben oder um eben auch anderen diese Botschaft so mitzuteilen, dass sie von ihr auch ergriffen werden. Das ist jetzt gewissermaßen der Aspekt der religiösen Erziehung und sagen wir mal der missionarischen Arbeit, aber es bedarf auch des genauen Durchdenkens, des gedanklichen Systematisierens, das wäre gewissermaßen dann die Aufgabe der Theologie und des intellektuellen Diskurses über den Glauben. Ich würde außerdem betonen, rituelle Formen der Vergegenwärtigung zu finden. Also es ist leicht zu sagen, was diese Botschaft ist, aber es ist sehr schwer, sie zu übersetzen in tatsächliche politische, ökonomische, militärische oder antimilitaristische Einzelbotschaften, die der jeweiligen Realität auch gerecht werden, sodass es rituelle Formen braucht, in denen Menschen eine Art Vorschein dieser besseren Welt regelmäßig schon heute erleben und natürlich Formen wie die der, sagen wir mal, diakonischen Arbeit, also in denen Gutes getan wird, das aus dieser universalistischen Botschaft folgt.
Jetzt haben Sie viel über Ergriffensein gesprochen, über die universalistische Botschaft. Wir haben es aber auch mit einer Organisationsform zu tun, die erhebliche Schwächen hat. Ja. Sie benennen diese Schwächen immer wieder, vor allem die Erschütterung durch die Missbrauchskrise. Mhm. Wenn ein Haus erschüttert ist, dann kann man über Abriss nachdenken oder über Renovierung. Sie neigen zu Letzterem. Mhm. Wie könnten Ansätze einer Renovatio aussehen?
Also gerade in Deutschland ist ja nun ein intensiver Prozess im Gange, in dem um eine solche Renovatio gerungen wird. Also ich spiele an auf den sogenannten synodalen Weg.
Bei dem Sie Teilnehmer sind,
ich bin
benannt vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, was mich sehr verwundert hat, dass Sie sich auf so ein Gremium eingelassen haben.
Nein, ich war jahrelang Mitglied im Zentralkomitee, habe an einem bestimmten Punkt, hauptsächlich deshalb, weil ich an Sitzungen oft nicht teilnehmen konnte, wegen meiner zahlreichen Aufenthalte in anderen Ländern, also vor allem meiner Chicagoer Tätigkeit. Dann irgendwann beschlossen, nicht wieder zu kandidieren, bin aber gefragt worden dann, ob ich als eine der wenigen sogenannten unabhängigen Persönlichkeiten am synodalen Weg mitmache. Und grundsätzlich finde ich die Idee glänzend, dass alle Bischöfe, einschließlich der Weihbischöfe, und eine gleich große Zahl Vertreter katholischer Verbände und so weiter, um diese Renovatio gemeinsam ringen, ergänzt eben um einige unabhängige Persönlichkeiten. So ein Weg muss nicht nur in Deutschland stattfinden, natürlich nicht. Also gegen das Argument, das häufig vorgebracht wird, dass man ja gerade in der katholischen Kirche vieles nicht auf nationaler Ebene regeln und ändern kann, finde ich, sollte man sagen, ja, genau, nicht nur auf nationaler Ebene, aber dann bedarf es eines synodalen Weges in den anderen Ländern auch. Und die Vorstellung ist schon, dass im positiven Fall durch überzeugende Argumentation auch Veränderungen in der katholischen Kirche möglich werden, die von sehr vielen Menschen für nötig befunden werden.
Was wäre denn der Geist, aus dem heraus für Sie diese Veränderung, die Sie ja wollen, stattfinden sollte?
Also dazu muss ich erläutern, dass ich die große Angst habe, dass dieser synodale Prozess, also der im positiven Fall so verlaufen kann, wie ich es gerade gesagt habe. Ja? Also ein Anstoß, der auch über Deutschland hinauswirkt, in andere Länder hinein, in die Weltkirche und so weiter, im negativen Fall kein solcher Anstoß ist, sondern nur eine scharfe Polarisierung unter den Gläubigen in Deutschland hinterlässt. Das ist die Horrorvision sozusagen. Ja? Also keine Veränderungen in der Weltkirche oder noch nicht einmal in der deutschen katholischen Kirche, aber ein Zerfallen der deutschen Katholiken in feindselige Lager. Und die Botschaft des Buches ist eigentlich, indem wir uns gemeinsam daran erinnern, warum es Kirche gibt, schaffen wir einen gemeinsamen Bezugspunkt, der es uns erlaubt, konkrete Reformvorschläge vernünftig miteinander zu beurteilen und sie nicht etwa deshalb zu entwerten, weil sie von dieser Seite kommen oder jener Seite kommen, wie es in polarisierten Atmosphären typischerweise der Fall ist. Das heißt jetzt, um es etwas konkreter auf Strukturfragen zu beziehen, ist denn Demokratisierung das richtige Stichwort für Kirchenreform? Und das bestreite ich, aber ich bestreite es nicht, um vieles von dem, was die Verfechter einer Demokratisierung wollen, das damit gleichzeitig mit dem Bade auszuschütten, sondern um zu sagen, in der Forderung nach Demokratisierung stecken Elemente, die unbedingt aufgenommen werden müssen. Zum Beispiel bin ich sehr stark der Meinung, dass die katholische Kirche darunter leidet, dass eine der großen, sagen wir mal, verfassungspolitischen Errungenschaften seit dem 18. Jahrhundert, das, was man in Amerika ein System von Checks and Balances nennt, nicht verwirklicht ist, dass auf allen Ebenen zu viel intransparente und zu wenig kontrollierte Macht in den Händen etwa der Bischöfe liegt und dass die Kirche insgesamt besser daran wäre, wenn hier mehr Transparenz, mehr Beteiligung der Gläubigen an Entscheidungen und vor allem ein solches System der wechselseitigen Kontrolle, also nicht einfach der hierarchischen Kontrolle herrschen.
Da könnten Ordensgemeinschaften Vorbild sein, wie zum Beispiel die Benediktiner, bei denen Äbtissinnen und Äbte jederzeit abgewählt werden können und auch werden.
Ich bin dankbar für den Hinweis, weil oft vergessen wird, auch übrigens in der Soziologie der Kirche, dass die Kirche eigentlich, also die katholische Kirche in sich ein viel pluraleres Phänomen historisch faktisch ist, als es das pure Bild einer einzigen weltweiten, auf einen einzigen hierarchischen Top-Punkt zugeschnittenen Organisation uns vorspielt.
Um den Punkt synodaler Weg abzuschließen. Da hat sich ja jetzt jüngst der Vatikan, so zumindest die Überschriften, sehr kritisch geäußert. Manche schreiben, der synodale Weg wurde abgekanzelt und der sehr katholische Publizist Heribert Prantl kommentierte das so, dass die römische Erklärung gegen den Reformkurs der katholischen Kirche in Deutschland grob beleidigend sei und ein Zeugnis wohltönender Borniertheit. Auf einen groben Klotz gehöre ein grober Keil. Wenn ich das lese, denke ich, Spaltungen sind unvermeidlich.
Auch ich habe Angst vor etwas wie Spaltung. Ich glaube aber nicht wirklich, dass die Gefahr besteht. Ich habe eher die Befürchtung, was jetzt die deutsche katholische Kirche betrifft, dass es eben zu einer Resignation von immer mehr Gläubigen kommt. Das ist keine Spaltung, sondern es ist einfach das Wegtröpfeln sozusagen der Mitgliedschaft und der Anhängerschaft. Und das muss einem mindestens genauso viel Sorgen machen wie eine Spaltung. Ich sage zu diesen vatikanischen Reaktionen, wenn ich das richtig sehe, waren es in der letzten Zeit zwei. Also der Papst hat selber, Franziskus, eine flapsige Bemerkung gemacht, der Art, Deutschland habe ja eine sehr gute evangelische Kirche, Deutschland bedürfe nicht zweier evangelischer Kirchen. Darüber habe ich mich geärgert.
Warum?
Weil niemand eine zweite evangelische Kirche errichten will. Wenn man sagt, was ich zum Beispiel sage, auf organisatorischer Ebene, kann man durchaus darüber nachdenken, was die katholische Kirche von protestantischen Kirchen und Religionsgemeinschaften lernen kann. Wenn ich bereit bin, von einem anderen zu lernen, werde ich damit nicht dieser andere. Und zu sagen, um nicht der andere zu werden, müsste ich mir verbieten, von dem anderen zu lernen, zeigt eher ein schwaches Selbstbewusstsein als ein starkes. Der Starke, der sich seiner Identität sicher ist, kann von anderen die verschiedensten Impulse aufnehmen. Und ich habe mich geärgert, also inhaltlich, aber auch im Kommunikationsstil, weil vielleicht Franziskus meint, dass er, indem er so locker manchmal daherredet, in einer angenehmen Weise diesen bloßen Verlautbarungsstil einer Zentrale bricht, aber dabei ungenügend bedenkt, meines Erachtens, dass wenn der Inhaber des Papstamtes flapsig redet, dass dann trotzdem irgendwie wie eine lehramtliche Äußerung ankommt und dann sollte sie besser erwogen sein im Inhalt und im Ton. Und das, was Heribert Prantl geißelt, würde ich auch geißeln. Das war eine völlig unangemessene, nicht dialogische Äußerung, während zu meinem Verständnis beispielsweise einer missionarischen Kirche zentral dazugehört, dass sie eben auch zum Beispiel nicht missioniert durch einfach einseitige Erklärung, hier ist der Besitz der Wahrheit, ihr seid im Irrtum, übernehmt unsere Wahrheit, ja, sondern dass es dialogisch sein muss, das heißt, dass der Erfahrungs- und Gedankenhintergrund der anderen Seite immer sehr ernsthaft berücksichtigt wird, wenn man sich äußert. Und nicht, wir äußern uns von oben, es kümmert uns nicht, was ihr da redet.
Da möchte ich jetzt nochmal nachfragen, wie eine Kirche der Zukunft aus Ihrer Sicht aussehen könnte. Das Missionarische haben Sie genannt, das Universalistische haben Sie genannt. Aus meiner Erinnerung heraus sind da noch weitere wesentliche Punkte. Sie müsse attraktiv sein für jene, die sich nach Selbsttranszendenz sehnen. Sie müsse attraktiv sein und nicht restriktiv. Sie dürfe nicht um sich kreisen, sondern vom Göttlichen sprechen. Ja, und nicht ausgrenzen. Sind das weitere wichtige Punkte? Fehlt da was?
Ja, nein, das sind weitere wichtige Punkte. Es fehlt vielleicht meine starke Betonung, dass das Selbstverständnis der Katholiken und der katholischen Kirche nicht triumphalistisch sein dürfe, also nicht gewissermaßen, wir haben historisch eigentlich im Wesentlichen alles recht gemacht. Aber ich glaube, für unser Gespräch ist tatsächlich jetzt wichtiger als das, was Sie mit dem Begriff Selbsttranszendenz angesprochen
das
haben.
Das ist auch ein Punkt, der mich wirklich am meisten fasziniert hat, ja, bei der Lektüre. Das wird ja jeder anders lesen, aber ja, wie verstehen Sie den Begriff?
Also das ist ein Begriff, den ich seit 25 Jahren in meinen Schriften verwende und von dem ich gar nicht mehr sicher bin, dass er ganz glücklich gewählt ist, weil er leicht mit dem Begriff Transzendenz durcheinander geworfen wird. Unter Transzendenz aber verstehe ich eine starke, sagen wir mal, metaphysische Auffassung, dass es nicht nur die Welt gibt, nicht nur das Irdische, sondern etwas, was nicht von dieser Welt ist. Selbsttranszendenz dagegen soll eigentlich zunächst einmal viel vorsichtiger, nur ein beschreibender, quasi psychologischer Begriff sein, dass wir Menschen ein Selbst haben, dass wir aber immer wieder Erfahrungen machen, in denen dieses Selbst gewissermaßen aufplatzt, also nicht in den bisher gezogenen Grenzen verbleibt. In der akademischen Lehre verwende ich oft das Beispiel des Verliebens dafür. Wer sich verliebt, der ist in einem bestimmten Sinn, wenn er sich wirklich verliebt hat, mehr bei dem anderen als bei sich selbst. Also wenn jemand ganz bei sich selbst dabei verbleibt, dann dient der andere gewissermaßen egoistischen Zwecken. Der spezifische Akzent in dem Kirchenbuch ist jetzt, dass zwar alle Menschen dieses Bedürfnis haben, aber dass es ständig eine Gefahr gibt, dass Erfahrungen der Selbsttranszendenz Mittel der Selbstoptimierung werden. Und damit verbleibt man auch bei sich. Also ich meine, der Untertitel heißt eben Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft, weil das eine macht auch aus dem religiösen Glauben eine Art Technik, die mir selber dienen soll. Ich sehe oft in Interviews, wenn Prominente nach ihrem Glauben gefragt werden, dass sie nur solche Sachen sagen wie, das gibt mir Kraft, es gibt mir Trost und so weiter. Nun habe ich nichts gegen Kraft und Trost, aber es klingt egozentrisch, es klingt selbstbezogen. Während natürlich ein Glaube, der einem Trost und Kraft gibt, der aber gleichzeitig moralisch universalistisch ist, einen über sich selbst hinausruft. Also nicht nur ich kann helfen, sondern auch ich muss helfen. Ich bin aufgerufen, etwas zu tun. Und gegenüber der Gefahr des jeweiligen Absinkens wieder in die Egozentrizität ist Gemeinschaftlichkeit nötig, aber nicht irgendwelche und jede Gemeinschaftlichkeit, sondern die Gemeinschaftlichkeit moralischer Universalisten. Und das ist ein Witz an der Institution Kirche, dass sie eine Gemeinschaftlichkeit, ich sage um das Wort Gemeinschaft, das gerade in Deutschland alle möglichen Untertöne hat, die man vielleicht nicht so mag, ich sage sogar Genossenschaftlichkeit moralischer Universalisten als Gegengewicht gegen die starken kulturellen Tendenzen der Einschränkung auf das Selbst und auf die Selbstoptimierung.
Der Soziologe Hans Joas über sein Buch Warum Kirche, Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft. Es ist erschienen im Verlag Herder. 240 Seiten kosten 22 Euro und das erwähnte Buch Im Bannkreis der Freiheit, Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche, ist 600 Seiten stark und bei Suhrkamp erschienen. Herr Joas, danke für Ihren Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank für Ihr Interesse, Herr Mein.